SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Andreas Reinicke.
Schönen guten Morgen, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich stelle Sie kurz vor, Herr Reinicke, Sie sind Botschafter AD. Sie waren in Tunesien, haben das Vertretungsbüro bei der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah geleitet. Sie waren Sonderbeauftragter der EU für den Friedensprozess im Nahen Osten und sind inzwischen Direktor des Deutschen Orientinstituts. Sie kennen die ganze Region schon sehr lange und sehr gut. Und wenn Sie heute, ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, auf diesen Nahen Osten schauen, den Sie so gut kennen, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ehrlich gesagt, sehr viel Schmerz, denn ich habe angefangen 1987 als Leiter des Konsulates an der deutschen Botschaft Tel Aviv. Dort sah man die Spannungen. Ich habe auch die Israelis kennengelernt in ihrer Hoffnung auf ein sicheres Land, von dem sie nicht mehr mit Antisemitismus bedroht sind. Ich habe später die Palästinenser kennengelernt, die hoffen, dass sie einmal in Sicherheit leben können und nicht von Siedlern bedroht sind. Und sehe jetzt, wie dieser Konflikt immer weiter aufeinander zusteuert. Das tut schon, selbst wenn man als Diplomat nüchtern sein muss, und das ist auch zwingend so, tut schon ja in der Seele weh, wenn man sieht, wie dieser Konflikt sich aufgebaut hat. Und es war nicht notwendig.
Es gibt so viele Komponenten, die damit reinspielen. Wir versuchen das heute mal ein bisschen zu beleuchten. Eine Sache habe ich noch weggelassen aus Ihrer Vita. Sie waren auch der letzte deutsche Botschafter in Syrien bis 2012, ehe die Botschaft dort geschlossen wurde, was sie bis heute ist. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf dieses Land schauen?
Ja, es ist vergleichbar. Ich muss vielleicht sagen, ich habe weder Islamwissenschaften studiert noch irgendwas. Ich bin Jurist und bin hingekommen und habe einfach gelernt durch Zuhören. Ich habe Leute gefragt, erklärt mir mal eure Sichtweise. Und dabei habe ich gelernt, dass viele Leute sehr offen und sehr ehrlich sind. Es gibt natürlich in allen Ländern, wie auch in Deutschland, ganz furchtbare Menschen. Aber letztendlich sind es alles Leute, die normal leben wollen, die Hoffnungen haben, Ambitionen. Das ist in Syrien genauso gewesen. Syrien ist ein sehr schönes Land. Syrien ist ein Land, das eigentlich den religiösen Disput überwunden zu haben glaubte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber auch dort sieht man eigentlich, dass Leute zusammenleben wollten. Und wir sehen auch jetzt dieses Desaster. Und ich glaube, wir kommen mit Konflikten nicht weiter. Wir müssen tatsächlich wieder auf eine Friedensidee zurückkommen. Das klingt jetzt ganz banal. Und viele Leute sagen, das geht ja gar nicht bei so vielen Kämpfen. Doch es geht. Aber darüber können wir ja vielleicht auch sprechen, welche Wege es gibt.
Wir versuchen heute mal herauszufinden, wie kann man denn aus dieser Gewaltspirale ausbrechen? Als jemand, der die Region kennt, muss man vielleicht auch betonen, Herr Reinicke, Sie waren auch viel in Israel, Sie haben dort auch gelebt. Macht es einen Unterschied, ob man mit Palästinensern, mit Syrern, meinetwegen mit Iranern oder mit Israelis spricht? Gibt es einen Unterschied in den Wünschen?
Eigentlich nicht. Ich hatte es gerade eben gesagt, eigentlich wollen die Leute in Sicherheit und Frieden leben. Wenn Sie die Mehrzahl der Personen fragen. Und Würde ist auch ein wichtiger Punkt. Das gilt für beide Seiten übrigens und für alle Seiten. Also Würde und Gerechtigkeit. Wir sprechen immer von Demokratie und Menschenrechte. Der Begriff, der gerade in der arabischen Welt, aber auch in Israel eine große Rolle spielt, ist Würde und Respekt und Gerechtigkeit. Mhm. Und es ist wiederum banal, eine ganz banale Lebenserfahrung. Aber wenn man mal 3 Jahre in Israel gelebt hat und mit den Leuten gesprochen hat, auch mit den alten Deutschen, die ich noch kennenlernen durfte, die von ihrer Sorge und ihren Ängsten berichten. Wenn man dann in Palästina gelebt hat und mit den Leuten spricht und sagt, naja, wenn ich morgens aufwache und sehe auf einmal, ich kann nicht nach Jerusalem gehen, wo meine Familie herkommt, weil ich durch einen Checkpoint muss und der ist heute geschlossen und ich darf da nicht hin, muss irgendein Papier zeigen, das ich nicht kriege, dann merkt man, einfach die Lebensumstände sind so schwierig und dabei wollen die Leute eigentlich nichts anderes. Und wenn man wegkommt von den Ideologien, einerseits die Besiedlungsideologie der israelischen Radikalen und andererseits die islamistischen Ideologien der radikalen Islamisten, wegkommt wieder zu einem normalen Leben, dann kann man es schaffen. Aber das ist zugestandenermaßen einfach gesagt, aber schwierig umzusetzen.
Der Konflikt im Nahen Osten, der hat sich ein Jahr nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel inzwischen zu einem Dreifrontenkrieg ausgeweitet. Der ehemalige Diplomat und Direktor des Deutschen Orientinstituts, Andreas Reinicke in SWR1. Leute, Herr Reinicke, ich habe jetzt den Begriff Krieg verwendet. Ist das zutreffend?
Ja, ist zutreffend. Wir haben einen Krieg in Gaza, wir haben einen Krieg im Libanon, im Südlibanon, aber geht schon weiter hinaus.
Weil das ja von den beteiligten Parteien oft nicht so bezeichnet wird. Man vermeidet diesen Begriff Krieg, aber im Grunde ist es nichts anderes als das.
Ja, das, Sie können jetzt, ich bin also Völkerrechtler auch, Sie können das natürlich völkerrechtlich fassen, da gibt es bestimmte Definitionen dafür. Man sagt aber ein bewaffneter Konflikt, zwischenstaatlicher Konflikt, oder ist es ein zwischenstaatlicher Konflikt, ja oder nein. Aber im Ergebnis für die Leute, die da drin sind, ist es Krieg.
Wir haben gerade, Herr Reinicke, über Ihre persönlichen Erfahrungen auch aus der Region gesprochen. Wie ist es, wenn man mit den Menschen dort spricht? Dann gibt es ja immer so eine gewisse Art, sich selbst zu betrachten, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Wie sieht die aus? Wie betrachtet man sich da? Wie sieht man sich selbst dort?
Ich glaube, es ist in Bezug auf diesen Konflikt jedenfalls wichtig zu verstehen, dass beide Seiten sich als Opfer sehen. Das ist bei den Israelis so. Sie sehen sich als Opfer natürlich des Holocaustes, der Judenverfolgung, übrigens vor allen Dingen in Europa, viel weniger in der arabischen Welt, und sind jetzt auch Opfer in ihrem Verteidigungskrieg in den 50er und 60er Jahren gegen die arabischen Staaten und sehen sich eben also auch in einer Situation, in der man, den sie eben den einzigen Platz auf Erden, in dem sie glauben, sicher zu sein, verteidigen müssen. Diese Opferrolle ist sehr stark und die ist uns als Deutschen auch sehr viel näher, weil wir uns natürlich auch mit dem Dritten Reich, mit dem Holocaust sehr viel intensiver befassen als mit anderen Fragen. Deswegen verstehen wir, glaube ich, diese Opferrolle sehr gut.
Was für uns viel beteiligt sind.
Und weil wir auch beteiligt sind, ich meine, wir sind das Tätervolk, nicht? Mhm. Vielleicht nicht als Individuen sind wir nicht schuldig, aber als Land sind wir verantwortlich, nicht? Das mag man mögen oder nicht, aber so ist es nun mal. Ich finde, dazu sollten wir auch stehen. Auf der arabischen Seite ist es anders, denn da ist es ja so, dass die Perzeption so ist, oder nicht nur die Perzeption, so ist es ja auch gewesen, dass letztendlich dann Anfang des, der Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts eine erste jüdische Einwanderung kam in eine Region, die ja nicht leer war. Da gab es Leute, zu Anfang konnte man die zusätzlichen jüdischen Siedler aufnehmen, aber dann irgendwann hatten die Leute das Gefühl, das wird uns zu viel, es gab Streitigkeiten und sie hatten eben das Gefühl, es wird ihnen das Land weggenommen. Dann hatten wir die 45er Jahre, da war ja auch in Europa Vertreibung als Folge des Zweiten Weltkrieges. Das war damals auch eher akzeptabel, politisch akzeptabel. Deswegen wurde dann, nachdem die UN-Lösung gescheitert war, Israel die Unabhängigkeit erklärte, die arabischen Staaten den Krieg gegen Israel erklärte und Israel diesen Krieg gewann, wurden dann die dort stattgefundenen Vertreibungen zumindest aus den Gebieten, die man heute so 67er nennt, mehr oder weniger akzeptiert und Israel als Staat von den meisten Staaten anerkannt. Noch nicht von der arabischen Welt. Mhm. Aber für die Bewohner ist das natürlich eine Katastrophe gewesen. Sie sind von ihren Ländereien vertrieben worden. Da hat der Großvater, Urgroßvater, Urgroßvater gelebt. Und dann aus ihrer Sicht kommen jetzt Leute, die sagen, die Bibel gibt uns das Recht, hier zu wohnen. Und die sagen, naja, die Bibel, das ist euer Buch, ist aber nicht unser Buch. Sondern wir leben nach dem Koran, zumindest soweit es die muslimischen Palästinenser angeht. Wir vergessen ja häufig, dass es da auch eine ganze Menge Christen gibt, oder gab, gibt jetzt nicht mehr. Also da gibt es verschiedene Erlebnisse. Man nennt immer so, unter den Historikern benutzt man den Begriff Narrative, das klingt so elitär. Das heißt aber eigentlich Erfahrungen, Erlebnisse, unterschiedliche Art. Und beide Seiten fühlen sich als Opfer. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dieses zu verstehen und auch zu respektieren. Wir können nicht erkennen und nicht erklären, wer ist das größere Opfer.
Ja, vielleicht mit einer kurzen Antwort, Herr Reinicke, dann sprechen wir nach den Nachrichten weiter. Diese Differenzen, die Sie gerade aufgezeichnet haben, zwischen diesen beiden Völkern, nenne ich es jetzt mal, sind die überhaupt überbrückbar? Ist das überhaupt denkbar?
Ja, das ist denkbar, aber nicht indem man anfängt zu erklären, wer hat das größere Opfer. Das wird nicht funktionieren, das ist ja nicht der einzige Bereich, sondern man muss sagen, ja, wir erkennen beide eure Opferrolle an und lasst uns jetzt in die Zukunft schauen und zu sehen, wie wir zusammenleben können.
SWR1, Leute, mit Dr. Andreas Reinicke, Botschafter AD, und Sie sind Direktor des Deutschen Orientinstituts in Berlin. Und damit wir das verstehen, ganz kurz, was machen Sie dort beim Deutschen Orientinstitut?
Das Deutsche Orientinstitut ist eine Stiftung. Sie ist gegründet worden 1960 und zwar vom Nah- und Mittelostverein der deutschen Wirtschaft, die damals mehr Informationen haben wollten für ihre wirtschaftliche Aktivitäten. Wir haben ursprünglich sehr viel Forschung gemacht. Jetzt bringen wir eigentlich mehr Forschung, die inzwischen sehr gut an deutschen Universitäten entsteht, aber weniger bekannt ist für die Entscheidungsträger, an die Entscheidungsträger heran. Also nur mal ein Beispiel, heute Abend eine Veranstaltung zu Reformen in Saudi-Arabien, die wir mit dem Zentrum für Moderne Orient in Berlin zusammen machen. Also das ist ein Spezialthema, aber auch sowas wollen wir eben, damit die Leute das verstehen.
Aber Sie haben den Blick fest auf die Region natürlich gerichtet. Das ist ja keine kleine Region, da haben Sie schon gesagt, Saudi-Arabien ist was völlig anderes als zum Beispiel der Libanon. Wenn wir mal darüber sprechen, Beirut, das ist eine bunte Stadt, da gibt es Christen, Christen, da gibt es Moslems, da gibt es die Hisbollah, da gibt es unterschiedlichste Kräfte. Die Hisbollah, die hat dort erbitterte Gegner, aber auch glühende fanatische Unterstützer und die gewählte Regierung im Libanon, die gilt als korrupt. Wie schätzen Sie die Situation, weil dort ja auch Krieg ist jetzt, dort laufen israelische Bombardements. Wie schätzen Sie die Situation dort ein?
Ja, es gibt eine doppelte Situation. Einmal ist natürlich die Bevölkerung betroffen, vor allem die Bevölkerung im Süden, im Südlibanon, im Südlibanon und auch in Südbeirut, wo der Schwerpunkt der Schiiten lebt. Israel versucht gezielt vorzugehen, so sagen sie es jedenfalls, aber natürlich werden bei Angriffen in einer hochdichten Stadt, natürlich gibt es viele zivile Opfer. Es gibt viele Libanesen sind auch, sagen wir mal, enttäuscht und auch böse über die Hisbollah, dass sie letztendlich diesen Krieg natürlich auch mit hervorgerufen hat, mit provoziert hat. Aber bislang hat der Staat es eben nicht geschafft, sich zusammenzusuchen. Und denken wir noch einmal, der letzte Präsident Aoun hat sich von den Schiiten wählen lassen, von Hisbollah wählen lassen als Christ und hat damit zum ersten Mal diese Grenze überschritten. Also ist ein Staat, der wirklich kaum noch funktionsfähig ist, obwohl Beirut funktioniert aufgrund von Privatinitiativen.
Aber die Hisbollah hat eine große Machtbasis im Libanon. Ich glaube, das ist eindeutig. Wie geschwächt sind die jetzt? Weil es hat sich ja gezeigt, offensichtlich, dass die Hisbollah doch von israelischen Geheimdiensten vermutlich unterwandert war. Da sind Pager explodiert, da sind Walkie-Talkies explodiert und jetzt fallen Bomben ganz gezielt auf die Eingriffe. Das heißt, die wissen, wo die sind.
Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass das nur elektronisch ist. Es wird sicherlich auch elektronisch sein. Man weiß offensichtlich, wo die Führungsschicht ist. Und es wird ja nicht nur die Führungsschicht, sondern auch die nächste Schicht getroffen. Und sie wird stark getroffen. Also Hisbollah ist sicherlich sehr stark geschwächt. Und vielleicht gibt es eine Chance für den Staat Libanon, dass er wieder mehr zusammenführt. Denn Hisbollah war Staat im Staate. Nichts ging gegen Hisbollah. Und vielleicht lässt sich das jetzt wieder einfangen. Damit ist zwar das Grundproblem nicht gelöst, aber in einer, wenn man diese Chance nutzt, dann vielleicht. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Es gibt ja schon Überlegungen, die sagen, jetzt ist eine Chance, einen neuen Staatspräsidenten zu wählen. Denn bislang haben sich die Parteien im Libanon nicht auf einen Nachfolger von Präsident Aoun einigen können, sodass es im Augenblick gar keinen gibt.
Das klingt jetzt aber alles noch weit weg. Das Land liegt ja seit Jahren schon wirtschaftlich am Boden. Man denkt an die schwere Explosion damals im Hafen. Das Land ist wirtschaftlich am Boden. Wie kann es dort weitergehen, wenn jetzt dort tatsächlich auch an mehreren Fronten ein Krieg ausbricht, der dann auch die Hauptstadt vielleicht erfasst?
Sicherlich wird es keine Zukunft geben, bevor es nicht dort wieder einen Waffenstillstand gibt. Und ich bin ja aus Damaskus auch häufiger im Libanon gewesen und habe mir auch viele Leute in Libanesen kennengelernt und mit vielen gesprochen. Also das Land wird schon eine Zukunft haben und man wird, glaube ich, doch, wenn einmal die Waffen schweigen, darüber nachdenken, auch in Beirut, im Libanon, was man tun muss, um wieder zusammenzufinden und diese vielen Streitigkeiten, die es vorher gab, tatsächlich zu beenden. Ein Grund, warum dieser furchtbare Explosion im Hafen von Beirut nicht aufgearbeitet wurde, ist ja, dass offensichtlich dort von Hisbollah kontrollierte Explosivstoffe lagerten. Also man sieht, wie das alles miteinander zusammenhängt. Also vielleicht ist es eine Chance für den Libanon. Ob es auch eine Chance für Israel sein wird, wird man sehen.
Wir versuchen, den Konflikt im Nahen Osten etwas näher zu beleuchten mit Andreas Reinicke, Botschafter AD und Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin. Herr Reinicke, wenn man sich das anschaut. Die Israelis haben die Hisbollah zum Beispiel durchdrungen, geheimdienstlich. Die wussten ganz genau, die Pager sind manipuliert gewesen. Das war alles möglich jederzeit und es ist dann gemacht worden. Dann diesen Terroranschlag vor genau einem Jahr sich vorzustellen, dass man in Israel davon nichts gewusst hat, dass so eine große Operation durch die Hamas in dem Fall vorbereitet wird. Das fällt einem doch schwer.
Ja, das fällt einem schwer und die Aufarbeitung soll ja auch in Israel stattfinden. Es hat ja Aufbereitung seitens der Armee gegeben, aber noch nicht von der Politik. Die soll, so will es jedenfalls Netanyahu, erst nach einem Ende der Kämpfe stattfinden. Aber wenn man sich einmal anschaut, was passiert ist, man hat es ja gesehen, die Beobachter haben es gesehen, es ist offensichtlich falsch eingeschätzt worden. Und es ist ja auch so traurig das klingt, dieses furchtbare Massaker ist ja nicht aus dem blauen Himmel heraus passiert. Es zeichnete sich ja ab, nur nicht in Gaza, sondern in der Westbank, weil da die Siedler so aggressiv waren, dass man eben Truppen von Gaza abgezogen hat Richtung Westbank, weil man da glaubte, es würde einen entsprechenden Anschlag geben und hat sich eben furchtbar verkalkuliert. Das ist tatsächlich der große Fehler. Und es haben ja auch, sind ja auch zwei israelische Generäle zurückgetreten deswegen. Das ist ja auch schon bemerkenswert. Also da hat es eine furchtbare Fehleinschätzung gegeben, die viele Leute das Leben gekostet haben. Das ist jetzt kein Grund, den Angriff von Hamas, dieses Massaker kleinzureden, nicht? Keineswegs. Die Hauptschuld liegt bei Hamas, aber es ist eben auch, hat eben auch eine fürchterliche Fehlkalkulation gegeben.
Aber Sie sind schon der Meinung, wahrscheinlich gab es dort einfach ein fulminantes Versagen der Sicherheitskräfte. Man hat einfach nicht gewusst, was da, in welchem Ausmaß da was passieren würde.
Man hat es offensichtlich falsch eingeschätzt. Kann man es jetzt von außen sagen, wir müssen tatsächlich mal den Bericht abwarten, der dann irgendwann mal entstehen wird.
Jetzt ist ein Jahr vergangen nach diesem fürchterlichen Angriff vom 7. Oktober vergangenen Jahres und Israel ist es trotz massivster Gewalt nicht gelungen, die Hamas und auch nicht die Hisbollah endgültig zu besiegen. Ist es überhaupt möglich? Ist das eine Zielsetzung, die realistisch ist seitens Israels?
Nein, ich halte diese Zielrichtung für unrealistisch und das ist ja das große Drama und das haben eigentlich alle Beobachter auch sehr früh gesagt. Man muss natürlich akzeptieren, und das ist auch richtig so, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat und natürlich Hamas in die Schranken weisen muss. Und das gilt auch sicherlich für Hisbollah. Aber es ist auch ganz klar, dass dieses nicht zu einer vollständigen Zerstörung führen wird. Man kann vielleicht die Führungskräfte und die Kader zerstören. Man kann auch viele Abschussanlagen zerstören. Aber man sieht ja bereits jetzt in Gaza, dass auch nach einem Jahr Hamas immer noch in der Lage ist, Raketen auf Israel zu schießen. Und bei Hisbollah fürchte ich, wird es noch sehr viel schwieriger sein, weil die sehr viel mehr Raketen haben und das Land, die zerklüfteten Berge auch sehr viel schwieriger zu durchdringen sind als in Gaza. Also man wird dieses nicht tun können. Also man kommt wieder zu der Erkenntnis, durch Frieden für Israel wird es nur durch Frieden geben, nicht durch Krieg.
Dann gibt es natürlich noch den Iran, der gilt als Strippenzieher hinter Hisbollah und auch hinter der Hamas, die dann als verlängerter Arm des Iran gelten. Der Iran hat jetzt in diesem Jahr zweimal direkt Israel mit Raketen beschossen, auch das ein Novum. Wie wird das weitergehen? Also kann man sich vorstellen, einen Krieg zwischen diesen beiden Ländern? Also ist eigentlich kaum vorstellbar.
Also zunächst ist der Iran ein Strippenzieher hinter Hisbollah gewesen, aber nicht hinter Hamas. Das haben die Amerikaner auch sehr schnell erklärt. Iran hat Hamas finanziell unterstützt und auch Waffen geliefert. So nach dem furchtbaren Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das war also die Idee dabei. Aber Haniyeh ist dann, nachdem Hamas den Angriff gestartet hatte, Haniyeh, der Auslandschef der Hamas, der in Katar war, ist dann in Teheran gewesen, was wir gehört haben.
Inzwischen getötet.
Hat er um Unterstützung gebeten und die Iraner haben ihm wohl zu verstehen gegeben, dass gesagt, ihr habt das ohne uns gestartet und seht zu, wie er klarkommt. Das verbirgt man natürlich hinter allen freundlichen Bereichen. Freundlichen Worten, aber das ist der eine Teil gewesen. So, bei Hisbollah ist es was anders. Die Beziehung zwischen Hisbollah und Iran, beide Schiiten, sind sehr viel näher. Ich habe vergessen, Hamas sind Sunniten. Also zwischen Schiiten sind sie viel enger gewesen.
Sie betonen das so, also das spielt eine Rolle.
Ja, spielt eine Rolle, absolut. Mhm. Das ist hier auch die emotionale und auch die religiöse Nähe spielt eine Rolle. Und die Angriffe von Iran auf Israel sind ja immer aus Sicht des Irans, und man muss das aus der Sicht der Region sehen, sind provoziert gewesen. Also der Angriff auf die iranischen Generäle im Konsulat in Damaskus sind von Iran verstanden worden als eine Aufkündigung einer stillschweigenden Vereinbarung mit Israel, dass man nicht gegeneinander direkt vorgehen würde. Da hat sich vielleicht jemand in Israel verkalkuliert. Das ist eben das Furchtbare und Gefährliche an solchen stillschweigenden Vereinbarungen, dass man nie ganz genau weiß, wie weit gehen sie. Daraufhin haben sie also reagiert. Sie glaubten auch, sie mussten reagieren aus Glaubwürdigkeitsgründen gegenüber ihren eigenen Unterstützern. Das ist eine furchtbare Logik, aber man muss das aus der Logik dieser Region sehen. Und es war noch mehr nach dem Angriff auf Nasrallah, ein Freund und auch Freund von Khamenei, dem Führer im Iran und der Demütigung durch die Tötung von dem Hamas-Chef Haniyeh im Teheran. Da glaubte man einfach, um zum Machterhalt in seinem eigenen Land dieses tun zu müssen. Das eigentliche Ziel von Iran ist aber nie gewesen, ein Krieg mit Israel. Denn sie wollen ihre Macht erhalten im Iran. Es geht um die Nachfolge des Geiselführers Ayatollah Khomeini. Es geht darum, dass die Revolutionsgarden ihre wirtschaftlichen Pfründe behalten. Und sie wissen natürlich auch, dass sie verhasst sind im Lande bei einer großen Mehrheit.
SWR 1 am Dienstagvormittag. Leute mit dem Botschafter AD Andreas Reinicke. Herr Reinicke, Sie waren lange in der Region. Wenn Sie sich, und Sie haben auch selbst, weil Sie, glaube ich, seit Anfang dieses Jahrtausends viel in der Region sind, vielleicht auch schon früher in den 90er Jahren, viele Konflikte auch selbst dort miterlebt. Wenn Sie jetzt heute mal auf das, was gerade passiert, schauen, wenn man das mal so vielleicht historisch später mal betrachten wird, wie wird das in die Geschichte eingehen?
Ja, das kann der Historiker dann tatsächlich erst noch, muss er erst beurteilen, aber es kann ein Wendepunkt sein, in zwei Richtungen. Entweder ein Wendepunkt, wenn es nur militärisch gelöst wird, dass Israel tatsächlich die Chancen, die auf dem Tisch liegen, für eine friedliche Lösung verspielt. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass aus dieser furchtbaren Situation heraus jetzt tatsächlich sich die Elemente für eine friedliche Lösung ergeben. Und ob es in die eine oder in die andere Richtung geht, liegt natürlich auch an den politischen Akteuren außerhalb von Israels und der palästinensischen Gebieten, aber natürlich auch den beiden selber.
Wir wollen noch mal ein paar Player, ein paar Akteure in diesem Konflikt auch nochmal näher beleuchten. Da ist zum Beispiel die USA. Die stehen kurz vor den Präsidentschaftswahlen, haben aber ihre Truppenstärke im Nahen Osten verstärkt, stehen an der Seite Israels. Welche Rolle könnten die USA noch einnehmen in diesem Konflikt?
Also der Zeitpunkt, in dem die Amerikaner auch in der arabischen Welt noch als eine Art ehrlicher Vermittler angesehen wurden, sind vorbei. Sie waren nie so ganz richtig in dieser Situation, in dieser Rolle. Aber das ist sicherlich nicht mehr. Die Amerikaner werden natürlich als jemand an der Seite Israels angesehen und haben damit theoretisch auch die Chance, auf die Politik Israels einen Einfluss zu nehmen. Das scheint zumindest bis zu den amerikanischen Wahlen, vielleicht auch danach, im Augenblick nicht mehr der Fall zu sein.
Müssen vielleicht auch unterscheiden. Es gibt ja in den palästinensischen Autonomiegebieten sowohl die Fatah, die in der Westbank sitzt, als auch die Hamas, die im Gazastreifen sitzt. Diese beiden Parteien, die sind ja nicht eins.
Nein, sie sind sogar große Gegner, und zwar persönlich, aber auch ideologisch. In der Anfangsphase nach 1949, 50 der Gründung des Staates Israel, war in der arabischen Welt das Ziel, Israel ins Meer zu werfen, also militärisch zu besiegen. Das ist dann nach zwei krachenden Niederlagen 1967 im sogenannten Sechstagekrieg und dann viel schwieriger, aber auch im Yom Kippur-Krieg klar geworden, dass die arabischen Staaten dieses nicht tun werden. Dann haben die verschiedenen palästinensischen Gruppen, die es gab, darunter gehörte die Fatah von Yasser Arafat, aber auch noch andere, haben sich zusammengetan in einer Dachorganisation der politischen Befreiungsorganisation der PLO, wollten erst kriegerisch weitermachen, aber haben sich dann 1987, 88 dazu entschlossen, Israel anzuerkennen in den Grenzen von 1967. Das hat sich dann etwas hinter diplomatischen Formeln versteckt. Also sie sind diejenigen, die sagen, wir sind bereit, mit Israel zusammenzuarbeiten. Und sie sind vor allen Dingen, da kommen wir zu einem anderen Feld, eine säkulare, weltliche Organisation. Hamas dagegen ist eine Organisation der Muslimbrüder. Die Muslimbrüder sind eine islamistische Organisation, gegründet 1929 in Ägypten, hat sich ausgedehnt, auch die Türkei bzw. Erdogan zählt zu den Muslimbrüdern und Morsi in Ägypten gehörte dazu und andere. Sie haben eine doppelte Mission, einmal eine islamistische und andererseits haben sie aber auch das nationale Thema der Palästinenser gekapert sozusagen. Also sie treten für einen palästinensischen Staat ein, dieses aber mit Waffengewalt. Also da unterscheiden sich die beiden. Und Hamas und Fatah sind eben aus doppelten Gründen Gegner. Einmal will die Fatah kein islamistisches Land. Ihre Anhänger wollen das auch gar nicht. Aber sie wollten eben mit friedlichen Mitteln mit Israel sich in Verbindung setzen, hatten aber das Problem, dass sie nicht liefern konnten. Deswegen haben sie einen Einfluss verloren.
Aber daran lässt sich ja Folgendes ganz gut auch zeigen. Es gibt auf beiden Seiten offensichtlich Akteure, die die Spirale der Gewalt befeuern, weil sie sich offenbar irgendwas davon versprechen oder vielleicht sogar profitieren davon. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch relevante Kräfte, die im Grunde eine friedliche Lösung anstreben. Für wie stark halten Sie diese Kräfte in den palästinensischen Gebieten, aber auch in Israel oder vielleicht auch im Südlibanon, die diese Entwicklung noch umkehren wollen oder können, also hin zu noch mehr Krieg, noch mehr Zerstörung?
Ich glaube, dass diejenigen, die für eine friedliche Lösung sind, perspektivisch sehr viel stärker sind. Ich sage bewusst perspektivisch, dass, weil wenn sie heute Umfragen machen, das vielleicht anders aussieht. Aber interessanterweise haben sie gerade jetzt eine Umfrage in Israel gehabt, die tatsächlich auch heute, also ich glaube, sie ist gestern rausgekommen, eine Mehrheit für einen Ausgleich mit Palästinensern bringt. Das ist ja schon bemerkenswert. Und ich bin sicher, dass sie das im Grunde genommen ähnlich auf der palästinensischen Seite sehen. Und auch auf der Seite der anderen arabischen Staaten. Auch die haben kein Interesse an diesem ständigen Konflikt, weil die sich im Grunde genommen in Konflikt mit den Muslimbrüdern befinden. Das können sie übrigens in unterschiedlicher Form in Saudi-Arabien beobachten. Das können sie in Ägypten beobachten. Das ist auch ein Grund, warum es eine Schwierigkeit in Syrien gab und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich deren Interesse. Und dieser Krieg in Palästina geht ihnen fürchterlich auf die Nerven. Aber sie wissen eben, die Palästinenser müssen irgendeine Chance haben für eine Zukunft.
SWR 1, Leute, mit Dr. Andreas Reinicke, war Botschafter unter anderem in Syrien und leitet jetzt das Deutsche Orientinstitut in Berlin. Wir haben viele Fragen der SWR 1 Hörerinnen und Hörer, die auch mitdiskutieren, und da sind auch einige Fragen dabei, die zum Beispiel die unterschiedlichen Akteure näher beleuchten. Also Andrea Sauter aus Göppingen, die fragt zum Beispiel Folgendes: Wie schätzen Sie, Herr Reinicke, die Wahrscheinlichkeit ein, dass Israel das Regime im Iran, da hatten wir es ja vorher von, den Konflikt, der da jetzt direkt zwischen den beiden Ländern auch besteht. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Israel das Regime im Iran stürzt und wieder eine eher westlich gesonnene Regierung, zum Beispiel einen Schah, installiert? Der stünde ja in USA sogar bereit. Ein Großteil der Bevölkerung im Iran würde das vielleicht begrüßen.
Richtig, aber ich fürchte, diese Wahrscheinlichkeit ist gering, denn andere Beispiele haben gezeigt, wenn man militärisch überhaupt ein Regime stürzen wollte, und das heißt es ja, geht das nur mit Truppen am Boden, nicht aus der Luft. Man könnte vielleicht aus der Luft einige Leute töten, sage ich jetzt mal ganz, ganz direkt, vielleicht Khamenei, den Führer oder andere. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man das Regime wird ändern können, selbst wenn die Leute das sicherlich zum Großteil gerne machen würden.
Halten Sie denn, kurze Zwischenfrage, diese Tötung von Führungspersönlichkeiten, auch der Hamas und der Hisbollah, ist das zielführend? Was ungewöhnlich ist?
Ja, das ist die große Frage. Man kann natürlich sagen, man beraubt die Gegenseite der Generäle. Das kann dann vielleicht funktionieren, wenn es zur Kapitulation führt. Das ist aber nicht die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und es hat einen gravierenden Nachteil. Man weiß nicht mehr, mit wem man danach verhandeln will. Denn es hat sich schon im Libanon abgezeichnet, dass Nasrallah durchaus moderater geworden ist. Das klingt für uns ganz schwierig, weil seine Reden immer ganz feurig waren. Wenn man aber zwischen den Reden genau guckte, dann merkte man, dass er durchaus moderatere Töne angesprochen hat. Jeder Nachfolger ist jetzt auch getötet. Und jetzt haben wir verschiedene einzelne Personen, die vielleicht irgendwelche Gruppierungen bekämpfen. Aber das ist eben schwierig, wenn man keinen Führer hat. Also es ist eine doppelte, hat Vor- und Nachteile, wenn man das mal so etwas zynisch sagen.
Wobei moderat natürlich im Falle von Nasrallah relativ zu bewerten ist.
Naja, moderat in dem Sinne, dass er sagt, ja, ich bin vielleicht doch zu einer Verhandlung mit Israel bereit. Das war ja der Punkt.
Mhm. Nächste Frage von Ulrich Ammann aus Eppelheim, der fragt: Mich hat der Konflikt sowohl hilflos als auch wütend gemacht. Warum wird für mich jedenfalls nicht genügend wahrnehmbar, nicht deutlicher thematisiert, dass erstens Israel ein Recht auf staatliche Anerkennung hat? Da würde ich denken, er meint durch die arabischen Staaten, Nachbarstaaten. Zweitens aber auch die israelische Siedlungspolitik als völkerrechtswidrig zu brandmarken. Ist auch nochmal ein anderer Aspekt.
Ja, ist richtig. Und ich glaube, wir sollten auch einfach wegkommen von dieser Debatte, die wir im Augenblick haben, Solidarität mit Israel, denn das verklärt so ein bisschen oder verstellt so ein bisschen für den Blick, was wir eigentlich wollten. Denn wir haben immer gesagt, wir unterstützen die Sicherheit und das Existenzrecht Israel in sicheren und anerkannten Grenzen, Seite an Seite mit einem demokratischen palästinensischen Staat. Und diese Formulierung hat ja Gründe. Also, was heißt sicher das Existenzrecht Israel? Das heißt, in einer Region, in der weitgehend Israel noch als Fremdkörper angesehen wird von den anderen arabischen Staaten, wäre eine Anerkennung durch die anderen arabischen Staaten tatsächlich sozusagen das Ziel. Jetzt sehen wir euch als Teil unserer Region an. Und die arabischen Staaten bieten dieses auch an seit dem Jahre 2002 mit der sogenannten Arabischen Friedensinitiative. Dann haben sie gesagt, wir bieten euch volle diplomatische Anerkennung an, unter der Bedingung, dass ihr die Palästina-Frage löst in Form einer Zwei-Staaten-Lösung.
Aber es gibt eben immer noch die Hamas und auch den Iran, deren Ziel eine Auslöschung Israels ist.
Absolut. Wenn das heißt, man hat die Anerkennung, dann heißt nicht, dass jetzt auf einmal der Frieden startet. Man wird immer wieder Gegner haben, die dagegen sind, auf beiden Seiten, aber natürlich auch auf der palästinensischen Seite und auf der palästinensischen Seite und auch auf der arabischen Seite, wobei der Iran übrigens ja kein arabischer Staat, sondern es sind Perser, nicht aber ein islamischer Staat. Mhm. Es wird auch in den anderen immer wieder Gegner geben, das ist gar keine Frage. Also ein Frieden wird nicht mit einem Fingerschnips kommen, sondern das wird ein Prozess sein. Aber das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Das heißt ja auch nicht, dass Israel danach seine Armee aufgeben müsste. Nicht? Im Gegenteil, aber es wäre eben ein Schritt in diese Richtung. Und dann, wenn wir auch eine Lösung mit Palästina haben, wie immer die dann einvernehmlich aussehen wird, ist auch noch nicht gesagt, dass es danach keine Anschläge mehr geben wird. Ja. Aber da gilt das Wort von Rabin vielleicht. Damals hat gesagt, man muss den Terror bekämpfen, als ob es keinen Friedensprozess gibt und den Friedensprozess fortführen, als ob es keinen Terror gäbe. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, die richtige Beschreibung.
SWR1, Leute, am Dienstagvormittag. Er war der EU-Sonderbeauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten, Ex-Botschafter und heute Direktor des Deutschen Orient-Instituts, Andreas Reinicke, in der Sendung. 11-mal war die Außenministerin, war Annalena Baerbock seit dem Terroranschlag der Hamas vor einem Jahr in der Region. Die Solidarität mit Israel, das haben wir gerade besprochen, steht im Vordergrund der deutschen Außenpolitik. Aber wie viel Einfluss diplomatisch hat Deutschland eigentlich?
Ja, erstmal ist es gut, dass die Außenministerin gereist ist, denn in solchen Situationen muss man zunächst mal Kontakte halten. Ich glaube, das ist wichtig. In der Tat, wenn man etwas bewegen muss, gibt es zwei Dinge. Etwas bewegen will, gibt es zwei Dinge. Einmal muss man eine klare politische Botschaft haben und dann muss man sich überlegen, wie will man sie erreichen. Es ist natürlich für Europa und für Deutsche schwierig. Ich hatte vorhin gesagt, wir sind das Tätervolk. Das mag uns gefallen, mag uns nicht gefallen, aber es ist nun mal so. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch eigene Interessen vertreten können. Und das sollten wir sicherlich auch tun und unsere Interessen auch entsprechend definieren. Mhm. Und ich glaube, unser Interesse ist in allererster Linie Frieden in dieser Region. Denn wir sehen ja, was für Auswirkungen es hat. Zum Beispiel neue Flüchtlingsströme, die wir vielleicht aus dem Libanon oder vielleicht raus aus Gaza in Europa erwarten könnten. Also wir haben ein eigenes Interesse daran, dass dieser Situation geklärt wird. So, dann ist die Frage, wie deutlich machen wir das? Und ich hätte mir ehrlich gesagt in einer viel früheren Phase gewünscht, dass die deutsche Politik, nicht nur die Außenministerin, sondern auch der Kanzler und die Europäer viel deutlicher gesagt hätten, wir wollen, dass dieser Krieg beendet ist und wir wollen, dass wir auch auf eine friedliche Lösung und nicht auf diese militärische Option setzen. Mhm. Nicht? Die Frage ist, wie würde man sowas machen?
Ja, Sie sagen viel früher, aber ist es denn seitens des Kanzlers überhaupt erfolgt? Können Sie das überhaupt bemerken bei Olaf Scholz?
Naja, ich glaube, gestern hat er sich zum ersten Mal ganz eindeutig geäußert und diese Forderung gestellt. Er hat es natürlich in anderen Situationen immer wieder mal so am Rande erwähnt. Aber es kommt dann häufig in der Öffentlichkeit nicht an. Die Diplomaten bekommen das mit. Aber es geht auch darum, dass man ein sichtbares Signal in die Region setzt. Mhm. Und es reicht auch nicht, wenn das der Bundeskanzler alleine macht, bei allem Respekt vor ihm oder vor uns als Staat. Aber das müssen die Europäer machen. Nun würden Sie sagen, sind sich die Europäer denn einig? Möglicherweise nicht, aber man kann natürlich sich mit einer Reihe von europäischen Staats- und Regierungsgeschäft zusammentun, die das wollen und sagen, wir wollen eine Friedenskonferenz haben und wir wollen dieses jetzt auch tun. Und wir machen dieses auch sehr klar deutlich als unsere europäische Position. Das ist gleich eine Position an die Hamas zu sagen, euer furchtbarer Angriff wird sicherlich nicht zum Erfolg führen. Und auch an Israel, diese Art und Weise des militärischen Exzesses auch nicht. Also ich glaube zunächst mal diese Position auch in Deutschland deutlich machen, damit auch in Deutschland die Leute, die ja auch suchen, wo ist denn eigentlich der Weg, wissen, ja, wir sind für eine Friedenslösung und da engagieren wir uns. Das ist nur der erste Schritt zugestandenermaßen, da müssen weitere folgen.
Ich frage mal ganz direkt, wer kann diesen Krieg beenden? Sind es die USA?
Sicherlich die USA, aber auch wir. Ich glaube, solange, und auch die arabischen Staaten nebenbei gesagt, ich glaube, wir brauchen eine Mischung. Die Amerikaner müssen es sehr deutlich machen und sagen, wir unterstützen es nicht mehr. Ja, die Frage steht im Raum, Waffenlieferung ja oder nein. Macron hat ja ein Ende der Waffenlieferung teilweise angekündigt. Auch wir liefern ja nicht alle Waffen. Das ist interessant, nicht? Das ist nicht so ganz deutlich geworden. Aber wenn Sie sich einmal die deutsche Einlassung beim Internationalen Gerichtshof anschauen, im Fall Nicaragua gegen Deutschland, ist dieses erläutert worden. Also das kann man sicherlich auch machen, aber es geht nicht nur darum. Ich glaube, es geht auch einfach um diese andere Richtung, die man deutlich machen muss. Wenn wir jetzt eine Dynamik haben zu einer großen Friedenskonferenz, ist das ein sehr wichtiger Schritt. Der frühere hohe Beauftragte Borrell hat eigentlich einen ganz interessanten Vorschlag gemacht, der aber untergegangen ist. Er hat nämlich vorgeschlagen, Ende Januar, eine Friedenskonferenz, in dem die wichtigsten internationalen Spieler teilnehmen, Europa, USA, Vereinte Nationen, arabische, neuerdings arabische Staaten, was vorher nicht der Fall war, aber ohne die Konfliktparteien. Er hat gesagt, die schaffen das im Augenblick nicht, zusammen zu sein. Mhm. Wir entwickeln eine Friedenslösung, er hat die Kriterien genannt, Menschenrechte, Demokratie, Zwei-Staaten-Lösung, in Konsultation mit den jeweiligen Parteien, aber letztendlich entwickeln wir diesen Plan, legen ihn vor und sagt, ihr könnt die Details noch bestimmen, aber das wird sein. Die Richtung war nicht schlecht, sie ist aber leider nicht aufgegriffen worden.
Ich will es noch einmal kurz ansprechen, vielleicht mit der Bitte auch eine kürzere Antwort, wenn es möglich ist, wegen der Zeit. Es gibt immer diese zwei Narrative, wir haben es vorhin besprochen. Die einen sagen, Iran kann diesen Krieg beenden. Iran muss einfach nur seine Milizen zurückpfeifen und sagen, hört auf und lasst die Geiseln frei. Das ist der Weg zum Frieden. Die anderen sagen, Israel kann doch aufhören, massiv zu bombardieren und einen Weg für den Frieden frei machen. Was ist richtig?
Beides ist richtig. Also der Iran konnte vielleicht Hezbollah zurückpfeifen, aber nicht Hamas aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe.
Entschuldigung, habe ich wieder den Fehler jetzt gemacht.
Macht nichts. Aber Hezbollah ja. Und es ist ja interessant, Hezbollah hatte ja zumindest nach Aussagen des amtierenden libanesischen Außenministers neulich in CNN wohl auch, und Nasrallah, wohl auch zugestimmt zu einem Waffenstillstand. Ganz interessant, kurz bevor der Angriff kam. Also das ist sicherlich die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Israel das will. Wir müssen beide Seiten zusammenbringen und vielleicht werden die diplomatischen Bemühungen der nächsten Tage das auch ermöglichen.
Frieden, das ist mit Blick auf die aktuelle Situation im Nahen Osten ein abstrakter Begriff geworden. Es ist irgendwie schwer, sich die Zukunft des Gazastreifens und des israelisch-palästinensischen Zusammenlebens vorzustellen. SWR1-Leute mit Andreas Reinicke, ehemaliger Botschafter, unter anderem in Syrien und auch Leiter der deutschen, jetzt habe ich es...
Vertretungsbüros
genau. In Ramallah, genau. Also ein Kenner der Region. Wir sind jetzt wieder bei der Frage von Peter Mayerhofer, denn auch die USA und die haben wir ja als die größte Kraft, mögliche Kraft, die einen Frieden herbeiführen kann, schon definiert. Die haben zuletzt wieder eine Zwei-Staaten-Lösung ins Spiel gebracht. Und da sind wir jetzt bei Peter Mayerhofer aus Nordheim, der sagt, gibt es überhaupt eine Chance für die Zwei-Staaten-Lösung?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir sagen ja alle, die Zwei-Staaten-Lösung ist der richtige Weg. Und auch wir Deutschen sagen das ja in unserer Politik. Die Frage ist, ist sie noch realistisch? Und sie ist wünschenswert. Aber ich fürchte, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, dass sie vielleicht nicht mehr realistisch ist. Das ist vielleicht eine etwas bittere Erkenntnis. Und zwar ist sie nicht mehr realistisch, weil ein Blick auf die Landkarte in der Westbank zeigt, dass dort dermaßen viele Siedlungen und Zersplitterungen sind, das Territorium so zersplittert ist, dass es ohne eine Bereinigung des Territoriums unrealistisch ist.
Und da sind wir wieder bei Herrn Mayerhofer, der nämlich auch über die Siedlungen spricht. Er sagt, kann die Zwei-Staaten-Lösung überhaupt sein, wenn die illegalen jüdischen Siedlungen im Westjordanland weiter bestehen dürfen? Und wie kann man diese Siedlungen zum Beispiel zurückbauen, ohne dass die Siedler zu den Waffen greifen würden?
Das ist in der Tat die Kernfrage. Es gibt eine Idee von dem früheren israelischen Justizminister Jossi Beilin und der und einige Palästinensern, Heba Hosseini, eine Rechtsanwältin aus Jerusalem, die das zusammen entwickelt haben, die sagt, kurz gefasst, ein Teil der Siedlungen muss geräumt werden, ein anderer Teil wird vielleicht zu Israel gehören, ein anderer Teil unter palästinensischer Obhut und das Ganze aber in Form einer Konföderation, die vielleicht in einem ersten Schritt einen palästinensischen Staat ermöglicht und danach vielleicht einen gemeinsamen Staat mit einer Konföderationslösung. Ob das realistisch hängt, genau von dieser Frage ab. Und diese Willensfrage müssen die Israelis lösen. Das kann man von außen nur sehr schwer machen.
Mhm. Es gab so viele Friedensinitiativen, Friedenspläne, Oslo in den 90er Jahren, Camp David Anfang der Nullerjahre, Obamas Plan, der Abbas-Plan, der Trump-Plan 2002. Alle sind gescheitert an der einen oder an der anderen Seite. Ist das Interesse an einem echten Frieden letztlich überhaupt vorhanden? Und das muss man ja wirklich mal für beide Seiten fragen, die da in den Krieg involviert sind.
Also diejenigen, die vor Ort davon betroffen ist, ja. Also wenn man in Tel Aviv sitzt, das ist ja eine wunderschöne Stadt, auch sehr engagiert und sehr, sehr bunt, ist natürlich der Krieg unter normalen Umständen weit weg. Man sieht es einfach nicht. Mhm. Wenn man in Ramallah sitzt, gibt es auch nette Cafés und es gibt auch gute Supermärkte. Aber das ist unmittelbar präsent, der Widerstand. Also von dem Augenblick an, wo es einem präsent wird und die Leute auch bereit sind, sich dieser Sache anzugehen, merkt man, dass es gar nicht um religiöse Fragen geht, sondern es geht im Grunde genommen darum, um ganz praktische Probleme zu lösen. Sicherheit für die einen, Leben in Würde für die anderen. Also wenn man dieses wieder herausarbeiten kann, dann ist das machbar. Ohne das wird es tatsächlich sehr schwierig und das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen. Ob wir sie schaffen werden, weiß ich nicht. Nicht? Und dann sind wir nämlich wieder bei der Frage, was ist die Alternative zu einer Staatenlösung? Wenn eine Konföderation nicht funktioniert, wird es eine Einstaatenlösung geben. Das wollen die Israelis nicht, weil in einer Einstaatenlösung eine palästinensische Mehrheit wäre und es also dann auf Dauer kein jüdischer Staat mehr wäre. Oder bleibt es so etwas wie jetzt mit einer Zweiklassenregelung in Westjordanland, die ja der internationale Gerichtshof als völkerrechtswidrig angesehen hat, was wiederum uns Deutsche vor große moralische und auch rechtliche Probleme stellen würde. Mhm. Das heißt also, wir haben allein aus diesem Dilemma heraus, vor dem wir dann stehen würden, ein massives Eigeninteresse daran, eine friedliche Lösung herbeizuführen. Und wir können uns nicht nur hinter den Amerikanern verstecken, sondern wir als Europäer müssen auch diesen Willen, diesen Gestaltungswillen generieren in unserem eigenen Interesse.
Aus einem Dilemma gibt es ja per Definition keinen Ausweg. Also darf ich zum Abschluss vielleicht nochmal diese Frage stellen. Sie sprechen viel von wir. Man kann aber beobachten, dass das Ansehen auch Deutschlands diplomatisch, gerade in der arabischen Welt, das behaupte ich jetzt einfach mal, Schaden genommen hat. Auch durch die letzten Jahre und die Position, die Deutschland eingenommen hat. Kann Deutschland wirklich eine tragende Rolle spielen und diesen Konflikt helfen zu lösen? Sind Sie da optimistisch?
Also erstens haben Sie recht, unser Ruf in der arabischen Welt hat sich massiv verändert. Es fing übrigens schon mit unserer Position bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar an, die also für ganz massiven Ansehensverlust gesorgt hat. Und uns wird Doppelmoral vorgeworfen und man kann das ganz völkerrechtlich ganz kompliziert aufwerfen, aber viele in der arabischen Welt sagen, 1400 Israelis wurden getötet, 40.000 Palästinenser, das ist ungerecht und ihr verteidigt das noch. Es gibt gute Gründe, das so zu machen, aber das ist die Perspektive und wir kommen damit unserer Argumentation nicht durch. Also das sollten wir, glaube ich, sagen. Und wir haben natürlich, weil wir ein Eigeninteresse haben, die Möglichkeit im Rahmen der Europäischen Union, ich glaube, wir sollten uns eben mit großem Engagement für eine Friedenslösung einsetzen und auch die Amerikaner dazu bringen, eine breite internationale Bewegung herbeizuführen.
Das ist Ihr Schlusswort und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch. Unsere Zeit ist vorbei. Vielen Dank, Andreas Reinicke, für diesen Besuch in SWR 1, Leute.
Gerne, Herr Tassi.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.